Ja, liebe Freunde, wir haben ja heute unseren Himmelfahrtstag und unser Thema ist natürlich auch Himmelfahrt und es ist ja, wie ich immer gerne sage, ein Tag, mit dem die Menschen am allerwenigsten noch anfangen können, Himmelfahrt und Pfingsten, wenn auch noch zu Weihnachten und zu Ostern einigermaßen auch in den Medien mal dazu Stellung genommen wird, dann ist also Himmelfahrt eigentlich kaum noch zu finden, außer dass man den Namen umfunktioniert hat und gesagt, es ist Vatertag. Denn ein Muttertag muss ja auch einen Vatertag haben und das nimmt man zur Gelegenheit, um von Muttern wegzukommen, um in irgendwelchen Kremsern, früher jedenfalls, in die Natur zu fahren. Heute macht man es auf anderem Wege. Das ist aber nicht das, was ja unsere kirchlichen Feste sagen wollen. Und Himmelfahrt ist ja nicht umsonst ein Fest, das ganz kurz vor Pfingsten ist. Und Pfingsten ist das Fest der Kirche überhaupt, die Ausgießung des Heiligen Geistes, auf das ja die Menschen warten, die Kirche wartet und jeder Mensch, der in der Wiedergeburt ist, der hat das ersehnt. Und das ist gewisser Art der Höhepunkt Pfingsten für die ganze Entwicklung des geistigen Menschen. Und Himmelfahrt ist so wie eine Vorstufe dazu, denn was will das nun besagen? Aber zuerst wollen wir mal auf das Alte Testament und auf die sehr bekannte Geschichte von dem Totenfeld zurückkommen, das der Hesekiel ja so eindeutig beschrieben hat und wo die ganzen Gebeine liegen. Nun geht es ja nicht darum, irgendwelche Schauergeschichten dort niederzuschreiben, wo man sich dann erschreckt oder so, sondern es geht ja in der Heiligen Schrift immer nur um die Wiedergeburt des Menschen. Nicht nur die Wiedergeburt des Menschen, sondern die Wiedergeburt der Kirche. Oder wie es hier ja im Text heißt, das Haus Israel. Das Haus Israel ist, was dort so dann niederliegt, dass die Knochen nur noch da auf diesem Feld liegen. Die Knochen, das ist ja sozusagen das Innerste, das Stützgerüst, wenn man es mal so sagen will, des ganzen Körpers und das Härteste auch letztlich, was im Menschen ist. Ja, muss es ja sein, sonst könnte es den Körper nicht tragen. Und das ist ja das, was am wenigsten Leben hat eigentlich. Ja, denn das Leben ist ja mehr in den Lungen und in den Nervenfasern und in den Organen und dergleichen, während die Knochen ja doch von auch im natürlichen Zustand mehr starr dastehen. Nun, was will das Bild sagen? Ich denke an eine Bemerkung, die im Geistigen Tagebuch Swedenborg gemacht hat, der durch Stockholm wanderte und sagte, dass er nirgends einen Menschen gesehen hat, auf den Straßen oder hinter den Mauern der Häuser. Ja, hat er keinen Menschen gesehen, Stockholm war ja nicht evakuiert zu dem, sondern er meinte natürlich den echten Menschen, den Gott sich vorgestellt hat, der, sagen wir mal, in der Wiedergeburt ist, der geistig ist. Und die Menschen, die hier um ihn herum waren in Stockholm, sind eigentlich in diesem Sinne gar keine Menschen. Die sind zwar Menschen, natürlich, ja, aber vom Geistigen her gesehen, als Ebenbild Gottes noch weit entfernt. Und so ist auch dieses Haus Israel, was hier angesprochen war, ja nicht ein Knochenfeld äußerlich gewesen, sondern das waren quicklebendige Pharisäer und Schriftgelehrte und Beamte, wenn man mal so sagen will, der damaligen jüdischen Kirche. Aber sie waren innerlich zu einem Totenfeld geworden, weil in ihnen das ganze Leben entflohen war. Und das Leben, was der Herr ja sieht alleine, das ist ja das der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Auch schon im Alten Testament ist das gesagt, das ist nicht eine Sache, die erst im Neuen Testament gekommen ist. Und davon waren sie ganz leer. Und die ganzen Knochen, die ja nun eigentlich ja Sehnen haben müssen und Muskeln und dergleichen, die Sehnen und Muskeln die Aufgabe haben, die Knochen zu bewegen und die Sehnen und Muskeln wiederum hören müssen, auf was der Geist sagt, was er tun soll. So ist der Geist das, was die Knochen bewegen soll, in Tätigkeit zu kommen. Und diese geistige Tätigkeit, die mangelt ihnen. Und wenn wir heute über die Straßen gehen würden, oder es gibt ja einige Kundgaben oder Prophezeiungen, dass es kaum Menschen auf der Straße noch geben wird in der letzten Zeit. Daraus wird dann genommen, dass sie alle tot sind, aber das ist gar nicht so gemeint, sondern es sind die Menschen, wie sie Gott sieht, nicht mehr da. Das heißt, sie sind ganz natürliche Menschen, die ganz im Äußeren sind und in dem Eigenliebigen, in dem ganz vom Gott Getrennten eigentlich. Und das ist das, was dann diese Knochen, diese Rippe ausmachen. Die sind zwar noch da, aber sie sind nicht das, was der Herr eigentlich ja, von ihnen erwartet hatte. Ihnen fehlte der Odem. Und dieser Odem, den kann der Herr ja nur geben. Und dieser Odem ist eigentlich so das Gleiche wie später dann der Heilige Geist, der uns gegeben werden soll oder auch gegeben wird. Ezechiel sieht also, und ich weiß, sagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen, und es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem, Weissage, du Menschenkind, und sprich, so spricht Gott, der Herr, Odem, komm herzu von den vier Winden, und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte, und da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Swedenborg sagt dazu in seinen Kommentaren, dieses Haus, also das Haus Israel, das Totengebeinhaus, wurde mit dürren Gebeinen verglichen, weil sie im Falschen und Bösen waren, das kein Leben hat, weil sie nicht in Entsprechung standen mit dem Himmel, in Ansehung der Sehnen, des Fleisches und der Haut. Denn die Gebeine bedeuten das Wahre im Letzten der Ordnung. Also hier, in diesem Falle, das Falsche, worauf das geistig Wahre sich gründet. Aber dürre Gebeine bedeuten das Falsche aus dem Bösen. Hieraus kann erhellen, dass durch die Gräber öffnen und das Volk heraufsteigen lassen aus den Gräbern bezeichnet wird, erwecken aus dem Falschen vom Bösen. Das ist ja geschildert, nachdem der Herr gekreuzigt worden ist und er wieder auferstanden ist und dass dann viele aus den Gräbern aufgestiegen sind. Das ist also dieser Text, der hier mit angesprochen wird. Also erwecken aus dem Falschen vom Bösen, somit von den Toten und Wahres aus dem Guten, somit Leben eingeben, welches Leben der Geist Gottes ist, Kraft dessen sie wieder auflebten. Dies heißt daher, das Volk aufsteigen lassen aus den Gräbern. Die Kirche, die aus ihnen gebildet werden soll, wird bezeichnet durch das Land Israel, in das sie gebracht und auf welches sie versetzt werden sollen. Also das, was ich ganz zu Anfang sagte, alles Bilder und alle Geschichten und Texte in der Heiligen Schrift beziehen sich immer auf dasselbe Thema, wie der Mensch von einem toten Menschen wieder erstehen kann zu einem Lebendigen oder wie die Kirche, die in ihrem Falschen und Bösen war und ist, nun wieder zu einer wahren Kirche werden kann und damit also in das himmlische Jerusalem einziehen kann. Das ist also ist das große Thema. Und das ist das, was der Herr an uns vollzieht. Es hat also gar nichts jetzt damit alleine zu tun, von, ja, das war damals gewesen und heute ist es ganz anders, sondern es ist ein Bild der Menschen und der Kirche von uns. Wir alle waren ja auch mal in diesem Zustand, bevor wir wiedergeboren sind, in dem wir nur das ganz Eigenliebige hatten und das Äußere hatten und nicht das Geistige. Und das ist eben das mit diesen toten Gerippen gemeint. Aber nun geht es ja darum, dass das wieder lebendig gemacht werden soll. Und nun ist der Herr Mensch geworden auf der Erde, um hier zu uns zu kommen, in dieser Verlorenheit, kann man sagen, um lebendig zu machen. Und so ist er also hier über die Erde gegangen und hat seine Lehre gegeben, eine neue Lehre oder einen neuen Geist, wenn man das so sagen will. Und jetzt ist natürlich die große Frage, warum wir nun also diesen Heiligen Geist empfangen sollen. Den kann man ja nicht empfangen, wenn man noch ganz am Anfang steht, sondern es muss ja in einer Entsprechung sein, wie unser Inneres lebendig geworden ist bereits. Und dazu sind also viele Stufen notwendig. Und einmal ist eine Stufe notwendig, das haben wir zu Ostern immer betont, dass ja der Herr sterben muss, nämlich die falsche Vorstellung von ihm, die wir haben, die muss also in ein neues Licht gerückt werden, kann man sagen, oder er muss auferstehen aus dem, was wir an falschen Vorstellungen haben. Das ist ja der Stein, der weggerückt wird, der Vorbehalte, die wir haben und dergleichen. Und dann kommt der Herr zu uns in unserem geistigen Leben und zeigt sich uns. Er lehrt uns persönlich, kann man sagen. Das ist in dieser Zeit gewesen zwischen der Auferstehung und ja, der Himmelfahrt. Also in diesen 40 Tagen oder sagen wir bis zum Pfingsten hin sind es ja dann 50 Tage und die 10 Tage vorher ist eben die Himmelfahrt 40 Tage. Und das bedeutet in der Himmelfahrt, dass, also so wie ich das sehe, dass der Begriff, den wir von Gott haben, ein ganz anderer geworden ist und er wieder in den Himmel aufsteigen kann. Gott ist ja nicht ein Mensch, der hier auf der Erde lief und ein Lehrer war, sondern er muss wieder Gott werden für uns. Und in den Himmel aufsteigen heißt, in meinem Gemüt muss sein Platz, also für ihn, für den Herrn, wirklich in dem Himmel wieder sein. Er muss der Vater sein. Wir müssen also ihn in unserem irdischen Leben wieder so erkennen, dass er für uns der Vater ist, der da in dem Himmel ist. Und das ist also sozusagen ein Bewusstseinszustand. Und deshalb hat er äußerlich, weil es ja alles Entsprechungen sind, muss es also auch äußerlich irgendwie ablaufen, sagen wir mal für den Buchstaben und für die Geschichte selber, dass er auf einen Berg stieg und nun sich dort von diesem Berg erhob und in den Himmel aufgehoben wurde. Oder andersherum, in meinem Gemüt ist jetzt dieser Sohn Gottes, wenn wir es mal so sagen wollen, der als Bote gekommen ist, Gott selbst geworden, der nun wieder an seinen eigentlichen Platz und hier in meinem Gemüt in den Himmel aufgesetzt wird. Und dort sitzt er zur Rechten Gottes. Und das heißt ja nichts anderes, dass er die Macht hat. Es ist nicht, dass da zwei Personen sind, da ist ein Gott und daneben sitzt sein Sohn Jesus Christus und den hat er dort hingesetzt, so wie man das als Bild sehen würde, wie es ja auch oft so gezeichnet, gemalt wurde, sondern er ist die ausübende Kraft oder der eigentliche Gott, der alles macht. Er ist es, der die ganze Welt zusammenhält, nicht die Welt, die Schöpfung und uns und alle diese Dinge. Und hier ist nun das, dass wir da hochstarren und was guckt er dahin, sagen die Engel. Er ist nicht hier, ja genau schon, wie sie einmal das gesagt hatten, als sie in das Grab gekommen sind, um ihn nun aufzusuchen und er ist weg gewesen. Und so ist er auch hier aufgefahren, gen Himmel, aber er wird wiederkommen, so wie ihr ihn gesehen habt. Und was heißt das, wiederkommen? Kommt er nun wieder, das ist ja die Verheißung, die ja immer noch in der Luft steht, wenn man so sagen will, und die Kirchen darauf warten, dass nun vom Himmel, aus den Wolken des Himmels, der Herr Jesus Christus auftaucht und nun mit Schwert oder sonst wie nun am Himmel erscheint und die Welt richten wird. Wir wissen, dass das natürlich nur ein äußeres Bild ist von einem geistigen Geschehen. Swedenborg hat ja immer darauf hingewiesen, dass auf den Wolken des Himmels heißt im Buchstabensinn. Oder mit anderen Worten, in der Heiligen Schrift wird plötzlich uns bewusst, dass diese ganzen Geschichten von Jesus Christus persönlich handeln und dass wir diese Bilder und Entsprechungen nun aufnehmen oder lernen können, sage ich mal so, so wie hier in der Apostelgeschichte der Lukas den Theophilus geschrieben hat, dass er sie alle lehrte, die Schrift zu verstehen. Die Schrift, die Heilige Schrift, die er von ihm zeugt. Das ist ja das Problem. Man kann die Heilige Schrift lesen und dann sieht man den Buchstaben und dann sagt man, das ist ein Feld von Knochen und da ist nun also der Geist Gottes zwischengefahren und hat die alle wieder lebendig gemacht. Aber man kann natürlich auch die entsprechenden Geschichten sehen, was es bedeutet für mein Leben oder für das Leben der Kirche und so weiter. Und das Verständnis, das ist das, was er uns sozusagen gibt nach seiner Auferstehung. Dass er mit uns wandelt und hier in unserem Falle, also wir sind ja nicht mehr in der Zeitgenossen der Auferstehung, sondern wir erleben geistig ihn nun in wunderbarster Weise. Und er hat nun gesorgt, 2000 Jahre nachdem er aufgefahren ist und all diese Geschichten stattgefunden haben, wie nun in uns hier diese neue, jetzt sage ich mal das Wort neue Offenbarung, auch zu Swedenborg natürlich, neu kommen, das heißt das neue Verständnis. Das ist das, was Jesus lehrt, was also von ihm und der Heiligen Schrift handelt. Die Worte der Heiligen Schrift verstehen. Swedenborg ist der Erklärer der Heiligen Schrift, um uns den geistigen Sinn aufzuzeigen. Und durch den geistigen Sinn, den wir jetzt aufnehmen können, wenn auch nur erstmal über Augen und Ohren und sozusagen vom Äußeren her, bekommen wir ein völlig neues Verständnis von diesem einen Gott, der uns vorher, sagen wir mal, ein ferner Gott gewesen ist, den man gar nicht näher verstehen konnte, bekommen wir ein neues Verständnis und sogar eine Liebe zu ihm. Und in diesem neuen Verständnis, das ist das, was also der Herr die Jünger lehrt, kommt also dann auch die Umwandlung, dass wir plötzlich den einen als den himmlischen Vater oder als den einen Gott anerkennen und jetzt sage ich mal, wie man es so im Jargon sagt, so aufs Tablett hebt. Jetzt ist er der eine für mich, einen anderen gibt es nicht mehr. Und das ist so wie das Auffahren in den Himmel. Das ist also eine persönliche Beziehung, die ich habe. Nun ist er mein Gott, dem ich folge und den ich nur sehe und erkenne, der Einzige, den es gibt, der Herr, wie es in der alten Schrift ja immer heißt.